Sie hören den Artikel Zweiter Weltkrieg (Kapitel Politische Aspekte), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Dieser Artikel behandelt den Zweiten Weltkrieg. Politische Aspekte: Im Kriegsverlauf wurden nach entsprechenden Befehlen von deutschen Truppen zahlreiche Kriegsverbrechen an Juden, Sinti und Roma und Osteuropäern verübt. Während der Leningrader Blockade verhungerten mehr als eine Million Menschen. In deutschen Sammellagern starben über 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene. Es waren keine Vorbereitungen für deren existenzsichernde Unterkunft und Versorgung getroffen worden, obwohl das Oberkommando der Wehrmacht schon im März 1941 für die Wochen nach dem Überfall den Sommer und Herbst 1941 mit 2 bis 3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen gerechnet hatte. Die Wehrmacht ließ sie aus Gleichgültigkeit oder gezielt verhungern. Sie starben an Krankheiten, Misshandlungen, bei der Zwangsarbeit oder wurden ermordet. Truppen der Achsenmächte und der Alliierten verübten in den meisten vom Krieg betroffenen Ländern Vergewaltigungen. In der Wehrmacht wurden 5349 Soldaten wegen Sexualverbrechen verurteilt. Wie groß die Zahl der tatsächlich von Soldaten der Wehrmacht begangenen Vergewaltigungen war, lässt sich aufgrund des mangelnden Interesses der Wehrmachtführung an Strafverfolgungen und der dürren Quellenlage nicht seriös schätzen. Auch über das Ausmaß der sexuellen Übergriffe durch Soldaten der Roten Armee während ihres Vormarsches auf deutschem Territorium lässt sich nur spekulieren, da keine auch nur annähernd gesicherten Befunde darüber vorliegen. Der Statistiker Gerhard Reichling schätzt, dass 1,9 Millionen deutsche Frauen und Mädchen während des Vormarsches bis Berlin von Männern der Roten Armee vergewaltigt worden seien, davon 1,4 Millionen in den ehemaligen Ostgebieten beziehungsweise während Flucht und Vertreibung und 500.000 in der sowjetischen Besatzungszone. Historiker wie Norman Neymark gehen von Zehntausenden, wahrscheinlich sogar Hunderttausenden und möglicherweise von bis zu 2 Millionen Opfern aus. Catherine Merridale schätzt die Opfer von Vergewaltigungen durch Angehörige der Roten Armee auf 10, höchstwahrscheinlich sogar Hunderttausende deutscher Frauen und Mädchen. Für Schätzungen der Zahl der deutschen Frauen, die durch Soldaten der westlichen Alliierten vergewaltigt wurden, gibt es bislang keine ausreichende Grundlage. Japan ging insbesondere gegen Chinesen mit großer Brutalität vor. Dabei kam es zu Kriegsverbrechen japanischer Soldaten in China sowie grausamen medizinischen Experimenten an Gefangenen. Nach chinesischen Angaben sollen zwischen 5 und 10 Millionen chinesische Zivilisten getötet worden sein. Die Bombardierung Shanghais 1937 war der Auftakt des japanischen Eroberungsfeldzuges durch Südostasien. Der Feldzug kostete bis 1945 insgesamt etwa 20 Millionen Menschen das Leben. Die Einheit 731 führte in Lagern grausame Experimente an Gefangenen durch. Es sind japanische Menschenversuche mit biologischen Krankheitserregern an Chinesen bekannt geworden. Von 1932 bis 1945 kam es zu Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch japanische Soldaten in besetzten Gebieten. Die genaue Anzahl der Vergewaltigungen wurde nie ermittelt. Nur in wenigen Fällen, wie die Massenvergewaltigungen während des Massakers von Nanking, liegen genauere Untersuchungen vor. Die vergewaltigten Frauen und Mädchen wurden nach der Vergewaltigung häufig getötet. Eine Strafverfolgung durch die japanische Militärjustiz erfolgte nicht. Die japanische Armee verschleppte zwischen 1932 und 1945 nach Schätzungen 100.000 bis 300.000 Mädchen und Frauen, meist im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, als sogenannte Trostfrauen in Militärbordelle. Etwa 100.000 davon stammten aus der japanischen Kolonie Korea. Dazu kamen Mädchen und Frauen aus China und fast allen besetzten Gebieten in Südostasien, insbesondere aus Indonesien, Malaysia, Philippinen und Teilen Chinas. Einige der Frauen stammten auch aus Japan und Australien, ferner waren Niederländerinnen aus Niederländisch-Indien darunter. Die Frauen und Mädchen mussten Tag für Tag etwa 30 bis 40 Soldaten zu Diensten sein. Bis zum Kriegsende starben etwa 70% dieser Frauen an Krankheiten, Folter oder Hunger. Noch in den letzten Kriegswochen wurden Tausende dieser sogenannten Trostfrauen ermordet. Die Gesamtzahl der Zivilisten, die von Japanern im Zusammenhang mit ihrer kriegerischen Lebensraumpolitik getötet wurden, wird auf knapp 6 Millionen geschätzt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 24 deutsche Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher angeklagt. Davon 12 zum Tod durch den Strang verurteilt, 2 wurden freigesprochen. In 12 Nachfolgeprozessen wurden 185 Personen aus der nationalsozialistischen Führung, Ärzte, Juristen und führende Personen aus der Wirtschaft und Offiziere aus dem Oberkommando der Wehrmacht angeklagt, davon 24 zum Tod durch den Strang verurteilt, wovon 12 in Haftstrafen gemildert wurden, 35 wurden freigesprochen. Erstmals in der Geschichte mussten sich Politiker, Militärs und andere Verantwortungsträger persönlich für das Planen und Führen eines Angriffskrieges und für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. In der Nachkriegszeit von vielen deutschen Politikern als Siegerjustiz kritisiert, gelten diese Prozesse heute als Grundlage für das moderne Völkerstrafrecht. In weiteren 745 Kriegsverbrecherprozessen, unter anderem in Hamburg, Dachau und Rastatt, wurden mindestens 677 Todesurteile ausgesprochen, von denen 212 in Haftstrafen umgewandelt wurden. Die Mehrheit der Kriegsverbrecher aus SS und Wehrmacht wurde nie vor Gericht gestellt. Japanische Hauptkriegsverbrecher wurden in den Tokioter Prozessen vom International Military Tribunal for the Far East abgeurteilt. Massenmorde im deutschen Machtbereich. Die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Minderheit war ein immanenter Bestandteil der nationalsozialistischen Politik. In zeitlicher Übereinstimmung mit der Ausweitung des Krieges durch den Überfall auf die Sowjetunion radikalisierte sich die Haltung gegenüber der Minderheit zur Vernichtungspolitik. Im von der Wehrmacht geschützten Hinterland im Osten führten die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes SD Polizeireserveeinheiten und Wehrmachteinheiten unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung Massentötungen von Juden durch. Am 18. Dezember 1941 notierte Himmler in seinem Dienstkalender, Hitler habe auf sein Nachfragen das bisherige Vorgehen der Einsatzgruppen bestätigt und befohlen, Zitat, Judenfrage / als Partisanen auszurotten. Zitat Ende. Der sogenannte Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941 veranlasste Wehrmachteinheiten und Einsatzgruppen zur Tötung von etwa 5000 kriegsgefangenen Rotarmisten mit tatsächlicher oder angenommener politischer Funktion. In einem Befehl Heydrichs an die Einsatzgruppen vom 17. Juli 1941 wurden Juden automatisch mit Politkommissaren gleichgesetzt. Bis Dezember 1941 wurden von Einsatzgruppen und Soldaten der Wehrmacht gemäß Partisanen - und Kommissarbefehl ungefähr eine halbe Million Menschen ermordet, fast 99% davon waren Juden. An vielen Orten unterstützten Wehrmachteinheiten logistisch die Einsatzgruppen. Schon vor Beginn des Feldzuges im Osten gab es Anweisungen, in denen „ rücksichtsloses und energisches Durchgreifen besonders gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure und Juden “gefordert wurde. Die Wirklichkeit des Krieges ging noch darüber hinaus, als in den rückwärtigen Heeresgebieten oft ganze Dörfer niedergebrannt und alle Einwohner rücksichtslos erschossen wurden, wenn sie bloß im Verdacht standen, Partisanen Unterschlupf und Essen gewährt zu haben, während die Partisanen selbst rechtzeitig wieder in Wäldern verschwunden waren. Ende 1941, Anfang 1942 entstanden sechs Vernichtungslager im besetzten Polen. In Birkenau wurde ein neues Tötungsmittel verwendet, das von den Ärzten im Euthanasieprogramm bereits im kleineren Umfang erprobt worden war: kristallisierte Blausäure, auch bekannt als Zyklon B. Ende 1942 lebten von 2,3 Millionen Juden im Generalgouvernement keine 300.000 mehr. In einigen Ländern, beispielsweise in Dänemark, wo es zur Rettung der dänischen Juden kam, widersetzten sich die Regierung bzw. die Bevölkerung der Deportation und Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger. Etwa 200.000 Deutsche, die meisten davon Angehörige der Einsatzgruppen und anderer SS-Formationen, waren an den Massenmorden beteiligt. Spätestens im Sommer 1943 hat auch die große Mehrheit der Deutschen zumindest damit gerechnet, dass die im NS-Herrschaftsbereich lebenden Juden umgebracht werden sollten. Viele hatten Kenntnis von Massenmorden in Osteuropa. Mindestens 13 Millionen, wahrscheinlich etwa 15 Millionen Zivilisten wurden von Einsatzgruppen, SS-Angehörigen, Ordnungspolizei, Soldaten der Waffen-SS und Wehrmacht oder auch verbündeten Truppen der Achsenmächte, wie zum Beispiel von der kroatischen Ustascha, ermordet. Die meisten Massenmorde fanden im Rücken der Ostfront auf sowjetischem Gebiet und in Ostpolen statt. Von den etwa 15 Millionen in Europa ermordeten Zivilisten waren mehr als 6,2 Millionen jüdischer Abstammung, ferner mindestens 220.000 Sinti und Roma, etwa 275.000 Euthanasieopfer sowie Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Freimaurer. An der Ermordung von Geisteskranken waren auch Ärzte beteiligt. Im Generalgouvernement, in den besetzten sowjetischen Gebieten, in Jugoslawien und in Frankreich wurden ungezählte Partisanen nicht nach dem Kriegsvölkerrecht behandelt. In allen besetzten Ländern gab es darüber hinaus zahlreiche Geiselerschießungen. Die Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische Soldaten am 27. Januar 1945 ist in der Bundesrepublik seit 1996 offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch international wird seit 2005 dieses Datums gedacht. In den USA gibt es seit 1980 die Days of Remembrance, die eine Woche dauern. In Israel ist Yom HaShoah, der Tag des Gedenkens an Shoah und Heldentum, ein ernster Nationalfeiertag. Zivilbevölkerung. Von allen beteiligten Staaten hatte die Sowjetunion die meisten zivilen Opfer zu beklagen. Am Beispiel von Leningrad lassen sich die Ausmaße des millionenfachen Hungertodes exemplarisch verdeutlichen. Nachdem die Stadt Anfang September 1941 von deutschen Truppen eingekesselt wurde, konnte die Bevölkerung nicht mehr ausreichend versorgt werden. Während der Leningrader Blockade waren bereits bis zum Sommer 1942 ungefähr 470.000 Menschen gestorben. Die Schätzungen der Gesamtopferzahl reichen von 700.000 bis 1,5 Millionen Menschen bis zum Ende der Blockade am 27. Januar 1944. Die meisten Quellen geben eine Zahl von etwa 1,1 Millionen Toten an. In anderen von deutschen Truppen besetzten Ländern Ost - und Südosteuropas musste die einheimische Bevölkerung ebenfalls einen sehr hohen Blutzoll zahlen, weil dort, vor allem in Polen, ebenso ein Vernichtungskrieg geführt wurde. Dazu kamen in Serbien und Griechenland Geiselerschießungen nach tatsächlichen oder vermuteten Partisanenaktionen. In den besetzten Ländern Nord - und Westeuropas lag dem Deutschen Reich aus politischen wie militärischen Gründen viel daran, sich als „ korrekte “Besatzungsmacht zu präsentieren, sicherte es doch die Disziplin der Truppe und sparte Ressourcen. Aber auch dort wurden Menschen, die als „ rassisch minderwertig “eingestuft wurden, und all jene, die das Besatzungsregime als „ widerständig “einschätzte, zu keiner Zeit „ korrekt “behandelt. Da im Zweiten Weltkrieg weltweit kein Soldat so üppig bezahlt wurde wie der Deutsche, kauften sie die Länder Europas buchstäblich leer. Sie verschickten Abermillionen Feldpostpäckchen von der Front in die Heimat, Adressaten waren hauptsächlich Frauen. Schuhe aus Nordafrika, aus Frankreich Samt und Seide, Likör und Kaffee, Tabak aus Griechenland, Honig und Speck aus Russland, Heringe en masse aus Norwegen. Im besetzten Teil Frankreichs bekamen die deutschen Soldaten den Beinamen Doryphor auf deutsch Kartoffelkäfer, die alles kahl fressen. Die Kaufkraft der deutschen Soldaten wurde auch dadurch gestärkt, dass der für die Reichsmark günstige Wechselkurs in Berlin festgesetzt wurde. Zitat: „Jetzt bekommt man auch wieder allerhand für unser Geld zu kaufen“, schrieb ein Soldat. Die Besatzungsmacht transportierte Lebensmittel, Konsumgüter und Industrieprodukte nach Deutschland, um auf diese Weise die Deutschen im Reich zu ernähren und bei Laune zu halten. Als Folge stiegen in den deutsch besetzten Ländern die Preise, nach und nach wurde fast alles rationiert, der Schwarzmarkt blühte auf. Einzelne Sparten und Personen verdienten gut an den Deutschen. Renault konnte durch das Motorisierungsprogramm der Wehrmacht seinen Umsatz bis 1942 verfünffachen. Auch viele Baufirmen machten in großem Stil Umsatz und Gewinn, indem sie für die Besatzungsmacht Baracken, Straßen, Flugplätze und anderes bauten. Für die deutsche Zivilbevölkerung hatte der Krieg zunächst keine direkten negativen Konsequenzen. Obwohl im weiteren Verlauf fast alle Waren des täglichen Bedarfs mit Lebensmittelkarten oder Bezugsscheinen rationiert wurden, gab es in den ersten Kriegsjahren keine mangelnde Versorgung mit Gütern. Das lag vor allem daran, dass meist zu Ungunsten der dortigen Bevölkerung viele Erzeugnisse und Rohstoffe aus den besetzten Ländern ins Reichsgebiet transferiert wurden. Zu den Begünstigten zählten 95% der Deutschen. Sie empfanden den Nationalsozialismus nicht als System der Unfreiheit und des Terrors, sondern als Regime der sozialen Wärme, als eine Art Wohlfühldiktatur. Hierzu gehörte auch, dass der Sport nach einer kurzen Pause zu Kriegsbeginn weiterging und zum Beispiel die deutsche Fußballmeisterschaft 1943/44 komplett stattfinden konnte. Erst im Spätjahr 1944 musste der meiste Sport abgesagt werden. Unmittelbare Auswirkungen für die deutsche Zivilbevölkerung gab es mit den zunehmenden alliierten Luftangriffen auf deutsche Städte ab Anfang 1942 und der Totalisierung der Kriegführung im Jahr darauf. Die Arbeitskraft der zur Wehrmacht einberufenen Männer wurde durch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus West - und Osteuropa teilweise ersetzt. Allein von April bis Dezember 1942 wurden ca. 1,3 Millionen zivile Arbeitskräfte, je zur Hälfte Männer und Frauen mit einem Durchschnittsalter von etwa 20 Jahren, nach Deutschland geholt. Hinzu kamen 1942 noch 450.000 sowjetische Kriegsgefangene. Der größte Teil dieser Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen wurde in der Industrie eingesetzt. Als seit dem Spätherbst vermehrt auch Rüstungsarbeiter zum Kriegsdienst eingezogen wurden, fehlten im ersten Halbjahr 1943 der deutschen Kriegswirtschaft 1,5 Millionen Arbeitskräfte, was sich auch durch die vermehrte Dienstverpflichtung von Frauen nicht ausgleichen ließ. Zwischen Anfang 1943 und dem Kriegsende wurden weitere 2,5 Millionen Zivilarbeiter und Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht. Im August 1944 arbeiteten mehr als 7 Millionen sogenannter Fremdarbeiter bzw. Fremdarbeiterinnen in Deutschland, zumeist gegen ihren Willen und unter zunehmend brutaleren Bedingungen. Anfang 1945 war ein Viertel aller Beschäftigten in der deutschen Wirtschaft ausländischer Herkunft. Nur durch deren Einsatz und den von Kriegsgefangenen war es dem Deutschen Reich möglich, den Krieg weiterzuführen, der ohne ihn spätestens im Frühjahr 1942 verloren gewesen wäre. Der Ausländereinsatz in der Landwirtschaft ermöglichte es außerdem, die Versorgungslage der deutschen Bevölkerung bis in die letzte Kriegsphase auf hohem Niveau zu halten, was für die Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem Regime ausschlaggebend gewesen ist. Ab Oktober 1944 wurde der Volkssturm, das heißt alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren, zum Dienst an der Front einberufen. Der Kulturbetrieb wurde während des gesamten Krieges aufrechterhalten. Insbesondere Filme wie Die Feuerzangenbowle dienten der Zerstreuung und Ablenkung vom Kriegsalltag. Aber Kriegsmüdigkeit, Überarbeitung und Erschöpfung sowie das Gefühl, dass man den Ereignissen hilflos ausgesetzt sei, ließen im Herbst 1944 eine Abneigung gegen das NS-Regime stärker werden. Auch Hitler selbst geriet dabei in die Kritik, weil er derartiges Leid heraufbeschworen habe. Ein äußerliches Zeichen hierfür war, dass der Gruß „Heil Hitler!" jetzt verschwand. Für die Zivilbevölkerung im Osten des Reiches erreichten die Kriegseinwirkungen ihren Höhepunkt mit dem Einmarsch und der Besetzung durch die Rote Armee. Im Westen wurde der Einmarsch der britischen und US-amerikanischen Truppen von der deutschen Bevölkerung überwiegend mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Kriegspropaganda und Propagandakrieg. Flugblätter. Im Zweiten Weltkrieg wurden in Europa schätzungsweise 20 Milliarden Kriegsflugblätter hinter den feindlichen Linien abgeworfen, und es ist anzunehmen, dass die Mehrzahl der Bewohner der am Krieg beteiligten Länder von den Flugblattinhalten erreicht wurden. Deutsche Propaganda. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg waren in der Wehrmacht Propagandakompanien aufgestellt worden, die die deutsche Bevölkerung im Sinne des NS-Regimes positiv auf die Kriegsereignisse einstimmen sollten. Kriegsberichterstattung per Radio und Wochenschau dienten der Information, der NS-Propaganda und anderen Zwecken. Die Deutsche Wochenschau berichtete vor dem Hauptfilm positiv vom Fortgang des Krieges. Leni Riefenstahl folgte mit einem sogenannten Sonderfilmtrupp den Truppen in Polen. Elend und Leid, Sterben und Tod wurden in allen Medien weitgehend ausgeblendet. Die Volksgenossen lasen die gleichen Zeitungen, sahen die gleichen Wochenschauen, hörten die gleichen Wehrmachtberichte. Es war eine Mixtur aus Dokumentation und Unterhaltung. Auch die echten Kriegsbilder vermittelten falsche Kriegsbilder. Während des Krieges beschwor Goebbels in den gleichgeschalteten Medien den bevorstehenden Endsieg und glorifizierte die Erfolge der Wehrmacht, indem er zukünftige Positionen des deutschen Heeres als schon teilweise erreicht darstellte. Auch sagte er die Einnahme von Städten voraus, die wenige Tage später tatsächlich eingenommen wurden. Des Weiteren verhöhnte Goebbels Gegner Deutschlands. Er charakterisierte beispielsweise Winston Churchill als Trunkenbold und eiferte damit Hitler nach. In öffentlichen Reden wiederholte er gern dessen Charakterisierungen von Churchill als Schwätzer oder verlogenes Subjekt oder Faulpelz ersten Ranges. Die NS-Führung rechtfertigte den Feldzug gegen die Sowjetunion seit dessen Beginn mit der, Zitat, Verteidigung des Abendlandes gegen den Bolschewismus und gegen die, Zitat, jüdisch-bolschewistischen Untermenschen. Den Soldaten der neuen Ostfront wurde der Angriff am frühen Morgen des 22. Juni in einer von Offizieren verlesenen Proklamation als die Sicherung Europas und damit die Rettung aller erklärt. Die SS ließ 1942 die Broschüre Der Untermensch publizieren, die mit Hetzartikeln und fratzenhaften Bildern die Russen als rassisch minderwertig darstellte. Die Auslandsillustrierte Signal erschien 1940 bis 1945, erreichte eine maximale Auflage von 2,5 Millionen Exemplaren und wurde zeitweise in 20 Sprachen gedruckt. Sie hatte 8 Farbseiten und warb für eine neue Ordnung in Europa mit dem angeblichen Ziel der Abwehr gegen den Bolschewismus. Die Pariser Zeitung zwischen 1941 und 1944 mit einer deutschen und einer französischen Ausgabe veröffentlichte auch Beiträge bekannter französischer Persönlichkeiten und versuchte darüber hinaus pro-deutsche Sympathien vornehmlich über die kulturelle Ausstrahlung Deutschlands zu verbreiten. Daneben gab es viele weitere Publikationen, die auch im Ausland die deutsche Perspektive verbreiteten. Im August 1942 äußerte Goebbels in einer Propaganda-Anweisung die Besorgnis, Zitat, dass sich das deutsche Volk zurzeit in weiten Kreisen in dem Glauben wiegt, die militärischen Ereignisse im Osten würden zu einem baldigen Kriegsende führen. Zitat Ende. Erst nach der Niederlage in Stalingrad Ende Januar 1943 kann von einer Talsohle der Stimmungslage in der deutschen Bevölkerung gesprochen werden. Am 18. Februar 1943 rief Goebbels die deutsche Bevölkerung in der Sportpalastrede zum totalen Krieg auf. Doch trotz zunächst positiver Reaktionen in der Bevölkerung erreichte sie ihren Zweck, die personellen und materiellen Ressourcen zu mobilisieren, nur begrenzt. Ihre Wirkung ließ schnell nach. Im weiteren Verlauf forderte die NS-Propaganda den Widerstandswillen der Bevölkerung bis zum Endsieg gegen den anglo-amerikanischen Bombenterror und die rasende Rachsucht der Roten Armee immer stärker, je näher die Alliierten auf die Reichsgrenzen vorrückten. Britische und US-amerikanische Propaganda. Auch in Großbritannien wurde Propaganda gegen den Kriegsgegner gemacht. 1940 gelang es Churchill in mehreren berühmten Reden, darunter der Blut, Schweiß und Tränenrede und ihrer Fortsetzung, das Einverständnis der britischen Bevölkerung für Krieg und Widerstand gegen Deutschland zu gewinnen. Folglich ließ er auch das sogenannte Friedensangebot, den Appell an die Vernunft, auch in England, den Hitler in seiner Reichstagsrede vom 19. Juli 1940 an Großbritannien richtete, innerhalb einer Stunde zurückweisen. Die USA stellten nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor und der deutschen Kriegserklärung im Dezember 1941 die doppelte Bedrohung aus West und Ost heraus, sozusagen die Gefahr des Zweifrontenkrieges aus US-Sicht. 1942 brachten sie eine Illustrierte mit dem Namen Victory (analog zur deutschen Illustrierten Signal) heraus. Rundfunkpropaganda: Der Zweite Weltkrieg begann in Europa mit einem fingierten, angeblich polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz am Abend des 31. August 1939. Die deutsche Bevölkerung wurde am nächsten Tag stündlich durch Rundfunksondermeldungen unterrichtet, dass der Führer der Wehrmacht befohlen habe, in Polen einzumarschieren. So wie er mit einer Lüge im Rundfunk begonnen hatte, endete er auch mit einer Lüge im Rundfunk. Am 1. Mai 1945, abends, verbreitete der letzte deutsche Sender, Flensburg, die Meldung aus dem Führerhauptquartier, dass der „Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen sei.“ Bereits eine Woche nach Kriegsbeginn wandte sich Jan Marasik über die BBC an seine Landsleute in der Heimat. Damit begann die BBC ein tägliches 15-minütiges Programm auf Tschechisch auszustrahlen, dessen Mithören vom deutschen Regime unter Todesstrafe verboten war. Während des Krieges nahm die Anzahl der Propagandasendungen in allen beteiligten Ländern zu. Auf deutscher Seite wurden britische und amerikanische Emigranten, die mit der NS-Politik sympathisierten, engagiert, um Briten auf Englisch ansprechen zu können. Die bekannteste Moderatorin war Access Sally, deren Sendungen vom Großdeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurden. Goebbels lancierte außerdem den Auslandsrundfunksender Germany Calling, dessen Moderatoren vor allem der irisch-amerikanische Nationalsozialist William Joyce unter dem Spitznamen Lord Haw-Haw bekannt wurden. Der US-amerikanische Rundfunkjournalist Edward Murrow kreierte 1940 eine neue Sendeform, indem er in Live-Reportagen für die CBS direkt aus dem von der Luftwaffe bombardierten London berichtete. Seine Sendungen This is London fesselten Millionen Zuhörer in den USA an die Radiogeräte und trugen dazu bei, die isolationistische Stimmung in den USA zurückzudrängen. Das vom deutschen Solda seit August 1941 ausgestrahlte Lied Lili Marleen wurde jeden Abend von Millionen Soldaten in ganz Europa und in Nordafrika, auch von Alliierten, gehört, bis es im April 1942 von Goebbels verboten wurde, unter anderem, weil dieser von Lale Andersens Kontakten zu Schweizer Juden erfahren hatte. Im Mai 1942 sendete BBC erstmals glaubwürdige Berichte über die Ermordung polnischer Juden. Generalfeldmarschall Paulus sprach nach der Niederlage von Stalingrad über Radio Moskau zu deutschen Hörern. Die Sendungen der BBC, der Stimme Amerikas, des NFD, von Radio Moskau, Radio Vatikan und dem Schweizer Sender Bero Münster führten zwar dazu, dass 16 Millionen Deutsche, die 1943 Rundfunkgebühren zahlten, hinreichend über die zunehmend hoffnungslose militärische und politische Lage Deutschlands informiert sein konnten, aber keinem Sender gelang es, eine mehrheitlich kritische Meinung gegenüber den Nazis in Deutschland herbeizuführen. Wie viele deutsche heimlich BBC, die umfangreichste ausländische Informationsquelle mit 11.500 Mitarbeitern in London, hörten, lässt sich nicht sagen. Schätzungen schwanken zwischen 1 bis 10 Millionen Hörern. In Berlin lag die Quote der BBC bei den verurteilten Rundfunkverbrechern bei 64%. In Süddeutschland hatten 61% der verurteilten Täter den Sender Beromünster abgehört. Die absoluten Zahlen der Rundfunkverbrechen waren eher gering. Sofern jemand sein dadurch erworbenes Wissen nicht weitererzählt hatte, wurde das Verbrechen von der Kripo häufig wie ein Kavaliersdelikt behandelt und mit der Beschlagnahme des Volksempfängers geahndet. Andernfalls konnte es geschehen, dass der bzw. die Hörer von der Kripo als Hauptübeltäter dieser Zersetzung festgenommen wurden und die Staatsanwaltschaft den Vorgang dem Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Berlin vorlegte. Weil das Hören von sogenannten Feindsendern streng verboten war, gab fast niemand, der aus dem Radio Bescheid wusste, sein Wissen an andere weiter. Wenn doch, konnte ihm sogar in besonders schweren Fällen die Todesstrafe drohen. Die wöchentlichen Berichte in der Weltchronik über den Schweizer Sender Beromünster galten Millionen von Hörern in Mitteleuropa als objektive Beurteilung der politischen und militärischen Lage in Europa. Sicher ist, dass es dem Regime nicht gelungen ist, seine Sicht der Dinge vollständig durchzusetzen. Es bürgerte sich ein, grundsätzlich nach dem Ende einer abgehörten Feindsendung den Senderknopf wieder auf einen erlaubten Sender zu drehen, um bei plötzlichen Hausdurchsuchungen sich nicht selbst zu verraten. Aber auch wenn man von mitlauschenden Nachbarn denunziert wurde, gab es die Ausrede, man wechsle zuweilen den Kanal und dabei schlage dann mitunter der Auslandssender durch. Der britische Soldatensender Calais war dagegen so gut organisiert, dass er über einen langen Zeitraum von der deutschen Bevölkerung für einen Wehrmachtssender gehalten wurde. Die fast perfekte Tarnung gelang für lange Zeit, indem bei den Deutschen beliebte Musik, Sportereignisse und Berichte über Ereignisse in Deutschland gesendet wurden. Gelegentlich wurden aber auch moralzersetzende Infos eingestreut. Beispielsweise wurde das geflügelte Wort »Wenn das der Führer wüsste« in Deutschland spätestens seit 1938 bekannt, in dessen Sendungen so geschickt verwendet, dass die geschilderten Missstände im Dritten Reich umso eher geglaubt wurden. Hitler wurde nie persönlich angegriffen, immer nur Leute aus seiner Umgebung. Beliebt war auch Frau Wernicke, die in den Sendungen der BBC eine Berliner Kleinbürgerin darstellte, die sich mit ihrem einfachen Gemüt, lockeren Tonfall und gesunden Menschenverstand scharfzüngig über die Nationalsozialisten lustig machte. Im Krieg in Ostasien setzten auch die Japaner ab 1943 verstärkt auf Rundfunkpropaganda gegen die Amerikaner, indem sie über Radio Tokio die Sendung The Zero Hour ausstrahlten. Für die überwiegend weiblichen Moderatoren, die amerikanisch mit einem japanischen Akzent sprachen, bürgerte sich im GI-Sprachgebrauch der Begriff Tokyo Rose ein. Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung stand dem Kriegsbeginn zunächst skeptisch gegenüber, ließ sich aber von den folgenden Siegesmeldungen blenden. Aus Angst vor Strafen wagten nur wenige Menschen, sich aktiv gegen den Krieg auszusprechen. Zentren des zivilen Widerstands waren die Weiße Rose, der Kreisauer Kreis und die Rote Kapelle. Wenngleich die Wehrmacht prinzipiell hinter Hitlers Ideen stand und seine Kriegführung mittrug, sahen ab 1943 einige Generäle die zwangsläufige Niederlage deutlich vor Augen und setzten daher auf einen Waffenstillstand, um der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung Zeit zur Umgruppierung des Heeres und Neuorganisation des Staates zu geben. Am 20. Juli 1944 verübten einige Widerständler ein Attentat auf Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanze. Der Versuch, Hitler zu töten, misslang aber ebenso wie der anschließende Versuch eines Staatsstreichs in Berlin. Die Attentäter wurden hingerichtet. Einige wenige Soldaten lehnten den Krieg auch aus ideologischen Gründen ab und versuchten, ihn durch Sabotagemaßnahmen zu verkürzen. Die weit überwiegende Mehrheit kämpfte bis zum Schluss weiter. Zahlreiche deutsche Soldaten und Hilfsverbände beteiligten sich an Kriegsverbrechen, was Widerstand der Bevölkerung in den besetzten Gebieten provozierte bzw. begünstigte. In Dänemark empfand die Bevölkerung die deutsche Besatzung nach den Worten des Königs als Alpdruck. In den Niederlanden entwaffneten die Deutschen die dortige Polizei, weil sie einen Aufstand befürchteten. Der pro-deutschen Bewegung des Vidkun Quisling in Norwegen folgte keine Massenbewegung der Bevölkerung. Die Mehrheit lehnte die Deutschen ab. Die schärfsten Formen des westeuropäischen Widerstands traten in Frankreich auf, wo die Résistance, auch Maquis genannt, gegen die deutsche Besatzung kämpfte. Unvergleichlich stärker waren dagegen Widerstandsbewegungen in Südost- und Osteuropa. In der Sowjetunion, in Griechenland, in Albanien und in Jugoslawien kämpften große Partisanenarmeen. Die polnische Heimatarmee konnte nur auf wenig Unterstützung von außen hoffen. Aus dem ständigen Kleinkrieg gegen die deutschen Besatzer gingen die Partisanen häufig als Sieger hervor. Gegen Ende des Krieges konnten größere Gebiete von den deutschen Besatzern befreit werden, so etwa in Jugoslawien, wo Tito im Anschluss die Macht übernahm, oder in Griechenland, wo die Hegemonie der Elas mit britischen Interessen kollidierte und zum griechischen Bürgerkrieg führte. Internationale Blockbildung. Mit der Unterzeichnung des Anti-Komintern-Paktes zwischen Deutschland und Japan wurde bereits 1936 der Grundstein für die spätere Achse Deutschland-Japan-Italien gelegt. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt verschlechterte sich das Verhältnis zu Japan zunächst, aber weil sich Japan Zugriff auf die französischen, niederländischen und britischen Kolonien in Asien erhoffte, ging es Ende September 1940 mit Deutschland und Italien den Drei-Mächte-Pakt ein, dem 5 südosteuropäische Staaten beitraten. Die Initiative dazu ergriff Japan schon im Juni 1940. Aber erst nachdem Hitler klar geworden war, dass es nicht gelingen würde, Großbritannien durch eine Invasion militärisch auszuschalten, war dieser bereit, ein Bündnis mit Japan abzuschließen. Mit diesem verpflichteten sich die drei Partner, sich gegenseitig zu unterstützen, falls einer der Partner von einer Macht angegriffen werden würde, die gegenwärtig nicht in den europäischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflikt verwickelt ist. Da der Vertrag in keiner Weise den politischen Status berühren sollte, der gegenwärtig zwischen den drei vertragsschließenden Teilen und Sowjetrussland besteht, wurde deutlich, dass der Vertrag vorwiegend die USA von einem Kriegseintritt abhalten sollte. Großbritannien konnte im Herbst 1940 in der Luftschlacht um England eine deutsche Invasion verhindern und vertraute auf wirtschaftliche und militärische Unterstützung durch die USA. Insbesondere der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt wollte aus machtpolitischen und weltanschaulichen Gründen die USA zum Arsenal der Demokratie gegen das nationalsozialistische Deutschland machen. Großbritannien erhielt 1941 aufgrund des Zerstörer für Stützpunkte Abkommens 50 Zerstörer zur Abwehr deutscher U-Boote. Im August 1941 trafen sich Churchill und Roosevelt auf einem britischen Kriegsschiff in der Argentierbucht und verkündeten die Atlantik-Charta. Ablehnung aller territorialen Veränderungen ohne Zustimmung der betroffenen Völker und Recht aller Völker auf diejenige Regierungsform, unter der sie leben wollen. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 erklärten die USA Japan den Krieg. Deutschland und Italien erklärten daraufhin den USA den Krieg ohne dazu vertragsrechtlich verpflichtet zu sein. Der Europäische und der Ostasiatische Krieg waren zum Weltkrieg geworden. Anfang 1942 wurde in Washington von Roosevelt und Churchill die Konzeption „ Germany first “im Krieg gegen Deutschland und Japan festgelegt. Alliierte Kriegskonferenzen: Auf der Arcadia-Konferenz vereinbarten Churchill und Roosevelt als wichtigsten Beschluss, zuerst die deutsche Gefahr auszuschalten – Germany first. In Casablanca im Januar 1943 einigten sie sich darauf, zuerst den Krieg in Nordafrika mit der Eroberung Tunesiens im Sommer 1943 zu Ende zu bringen und dann weiter auf Sizilien und in Süditalien fortzusetzen. Die Invasion Westeuropas wurde auf 1944 verschoben. Während der Quadrantkonferenz in Quebec im August 1943 wurde die Operation Overlord, die Invasion in der Normandie, beschlossen und General Frederick E. Morgan beauftragt, einen detaillierten Plan zu entwerfen. In Kairo im November 1943 vereinbarten Roosevelt, Churchill und Chiang Kai-shek, den Krieg in Ostasien bis zur bedingungslosen Kapitulation Japans fortzusetzen. Auf der Moskauer Außenministerkonferenz vom 19. Oktober bis 1. November 1943 koordinierten Hull, Eden und Molotow die weitere Zusammenarbeit, erörterten den Eintritt der UdSSR in den Krieg gegen Japan und formulierten unter anderem die Moskauer Deklaration: Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung Deutschlands. Gegenstand der Teheran-Konferenz vom 28. bis 1. Dezember 1943 war die Absprache zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin über die weitere Vorgehensweise auf dem europäischen Kriegsschauplatz im Jahr 1944 und die Zeit nach einem Sieg der Alliierten über Deutschland. In Jalta im Februar 1945 wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Für Ost-Mitteleuropa und den Balkan wurden Einflusszonen verabredet. Stalin versprach, dass die Sowjetunion 2 Monate nach der deutschen Kapitulation in den Krieg gegen Japan eintreten werde. Auf der Potsdamer Konferenz sollten die Grenzziehungen in Europa und die deutschen Reparationsleistungen, die Verwaltung des besetzten Deutschlands sowie der noch andauernde Pazifikkrieg besprochen werden. Der Artikel Zweiter Weltkrieg: Kapitel Politische Aspekte wurde vom Benutzer Blick am 22. Januar 2016 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Zweiter Weltkrieg. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden